Mein Predigtthema lautet das Gleichnis von dem verlorenen Schaf, der verlorenen Drachme und den verlorenen Söhnen. Und wir finden es im Lukas-Evangelium in Kapitel 15. Und daraus lese ich jetzt einmal am Anfang vor die Verse 4 bis 32. Das ist ein langer Text, aber ich denke, es ist einfach wichtig für die Predigt, dass ihr dieses Gleichnis so im Hinterkopf habt, wenn ich darüber sprechen werde. Lukas 15, ab Vers 4. Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verloren hat, lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die Buße nicht nötig haben. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. So sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Er sprach aber: Ein Mensch hatte 2 Söhne, und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er es verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot? Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, und ich will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven: Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir, und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Kind, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Ich möchte mit uns nochmal beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für dein lebendiges und lebendig machendes Wort. Und Herr, wir haben schon im ersten Lied gesungen, dass wir immer in deiner Gnade gehen wollen. Und so möchte ich dich bitten, dass du auch jetzt Gnade gibst zum Sprechen über dein Wort und zum Hören. Amen. Ja, wie so oft greift der Herr Jesus auch hier in Lukas Kapitel 15 mitten hinein in die Erfahrungswelt seiner Zuhörer. Ich glaube, alle von uns haben schon mal was verloren. Und so erzählt Jesus drei Geschichten über das Verlieren und das Wiederfinden. Und heute verlieren wir Schlüssel, Bankkarten, Handys. Früher hat man Schafe und Geldmünzen verloren. Und familiäre Konflikte sind ohnehin zeitlos aktuell. Probleme innerhalb der Familie erleben wir heute genauso intensiv, wie die Menschen vor 2000 Jahren es erlebten. Und der konkrete Anlass, warum Jesus diese Begebenheiten erzählt, die erfahren wir in Lukas 15, die beiden ersten Verse. Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören, und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Also da haben wir auf der einen Seite die Steuereintreiber, also die damals in Israel äußerst verachtet waren. Einmal, weil sie mit den verhassten römischen Besatzungsmacht kollaborierten und für Rom Zölle und Steuern eintrieben. Und als wenn das noch nicht schlimm genug wären, haben sie oben ohnehin dazu noch aus Profitsucht ihren eigenen Landsleuten mehr abgeknüpft, als ihnen sowieso zustand. Und dann haben wir weitere Menschen, die aufgrund eines offenkundig auch lasterhaften Lebenswandels, der hier aber nicht näher beschrieben wird, ebenfalls einen ganz schlechten Ruf hatten. Es heißt hier, dass sie in großer Zahl immer wieder Jesu Nähe suchten. Und die griechische Form des Verbs nahen, so wie es im Text steht, das bezeichnet kein einmaliges Geschehen, sondern eine fortgesetzte Handlung. Also sie haben irgendwie gespürt, dass sie bei Jesus etwas bekommen, was es sonst nirgendwo gibt. Und dann haben wir da die religiöse Elite, die Pharisäer und Schriftgelehrten, für die es geradezu eine Beleidigung bedeutete, dass der Herr die Gesellschaft solcher Männer und Frauen duldete, die in ihren Kreisen als Sünder abgestempelt waren. Sie haben jeglichen Umgang mit Menschen, die das Gesetz und auch die vielen Vorschriften drumherum nicht einhielten. Da haben sie jeden Umgang mit vermieden und sie machten ihrem Unmut Luft, dass Jesus sich mit solchem Gesindel sogar an einen Tisch setzte. Also wörtlich, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Und um das mal ganz deutlich zu sagen, sie tadeln an Jesus, was gerade der größte Trost und die einzige Hoffnung für alle Menschen, sie selber eingeschlossen ist, nämlich, dass Gottes Sohn in die Welt gekommen ist, Sünder zu retten. Und sie deshalb nicht nur von sich weiß, sondern sie zu gewinnen und sie an sich zu ziehen sucht. Und diese Situation, dass lieblose Pharisäerherzen Sündern ihren Freund nicht lassen wollen, sie von ihm abhalten wollen, als wenn nur sie selbst würdig wären, sich Jesus zu nahen, das ist der Anlass, dass unser Herr das Gleichnis vom verlorenen Schaf, der verlorenen Drachme und den verlorenen Söhnen erzählt. Es geht ihm um beide Gruppen, insbesondere aber um die Haltung der scheinbar frommen und selbstgerechten zu dem Rest. Und vor allem geht es ihm um die Haltung Gottes zu den Verlorenen und zu den Selbstgerechten. Und um diese verschiedenen Beziehungsebenen deutlich zu machen, erzählt Jesus drei Geschichten, die alle dasselbe Thema haben. Aus der Perspektive des Suchenden formuliert, verlieren und wiederfinden, aus der Perspektive des Verlorenen, verloren sein und gefunden werden. Ich weiß, in den meisten Bibelausgaben, da sieht es so aus, als wenn es drei eigenständige Gleichnisse wären. Aber denkt einmal an das, was der alttestamentliche Josef dem Pharao über seine beiden Träume sagte. Der Traum des Pharaos ist einer. Und so ist es wohl auch hier. Vers 3, er sagte ihnen aber dieses Gleichnis, griechisch ten parabolen tauten, Akkusativ Singular, dieses Gleichnis. Natürlich, bei genauem Hinsehen besteht dieses eine dann tatsächlich aus drei, die aber inhaltlich so eng zusammengehören, dass sie hier von Jesus ein Gleichnis genannt werden und er sie als eine zusammengehörige Geschichte erzählt. Es ist die eine aus drei innerlich zusammenhängenden Geschichten aufgebaute Parabel von der Liebe Gottes zu einer verlorenen Menschheit. Diese eine Geschichte erzählt aus drei Perspektiven. drei und doch eins. Dürfen wir dabei nicht auch an die göttliche Trinität denken? In der biblischen Zahlensymbolik ist die drei ja in erster Linie die Zahl des dreieinen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und tatsächlich werden in diesen drei Gleichnissen, die doch zutiefst ein Gleichnis sind, das Suchen und das Finden des Sohnes, des Heiligen Geistes und des Vaters beschrieben. Das Suchen des Sohnes als guter Hirte, der das verlorene Schaf sucht, bis er es findet. Das Suchen und Finden des Heiligen Geistes als Frau, die eine Lampe anzündet und das Haus kehrt und reinigt, bis sie die verlorene Silbermünze findet. Und schließlich der Vater, der die Heimkehr des verlorenen Sohnes in unerschütterlicher Liebe herbeisehnt und ihm vorbehaltlos wieder als sein Kind annimmt. Und natürlich knüpfen alle drei Geschichten auch in der menschlichen Erfahrungswelt an. Jesus möchte uns ja in dieser Welt, in unserem Leben begegnen, aber das ist nur ein Nebenprodukt der göttlichen Weisheit. Zutiefst geht es um das Suchen und Finden des Sohnes und des Heiligen Geistes und des Vaters in ihrer jeweiligen Besonderheit, auch wenn dieser Aspekt in vielen Predigten und Auslegungen über Lukas 15 meist ziemlich vernachlässigt wird. Los geht's mit dem Gleichnis vom verlorenen Schaf, Lukas 15, die Verse 4 bis 7. Da hat ein Mensch 100 Schafe, eins davon geht verloren, ein einziges. Und vielleicht denkt hier jemand, was soll's, ein bisschen Schwund ist immer, eins von 100, das ist doch eine zu vernachlässigende Größe. Aber nicht für diesen Mann. Er wird hier zwar nicht ausdrücklich als guter Hirte bezeichnet, aber sein Verhalten weist ihn als guten Hirten aus. Es ist Jesus. In Johannes 10, Vers 11 sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Und die erste große Botschaft dieses Gleichnisses, kein einziges Schaf ist ihm egal. Auch das eine ist ihm absolut wichtig. So wichtig, dass er dafür die anderen 99 in der Wüste zurücklässt, keine Mühe scheut und sich auf die Suche nach dem einen Schaf begibt. Und nun stopp mal, sagst du hier vielleicht wieder. Was ist denn mit den 99? Was passiert eigentlich mit denen? Dazu schweigt Jesus. Und wenn wir dieses Schweigen nicht aushalten, dann werden wir vielleicht darüber spekulieren, wie er auch für die 99 gesorgt hat. Man könnte ja statt Wüste, könnte man auch übersetzen, Steppenlandschaft. Ja, und gut, in der Steppe, da wird immer noch genug Weide zu finden sein, dass auch die durchkommen. Und manche Ausleger, die gehen da gar so weit zu behaupten, Jesus hätte sie in einem Stall oder in einem Pferch, also in einem geschützten Gehege zurückgelassen. Aber davon steht in der Schrift kein Wort. Jesus jedenfalls erklärt nur drei Verse weiter, dass diese 99 diejenigen sind, die von sich selbst meinen, dass sie Buße nicht nötig hätten. Und genau deshalb bleiben sie in der Wüste. In der Wüste ihres Selbstbetrugs und in der Wüste ihrer toten Frömmigkeit. Jedenfalls jetzt noch. Sie sind noch nicht dran. Um diese 99 geht es Jesus hier nicht. Im Zentrum seines Interesses steht das eine verlorene Schaf. Er widmet sich ganz dem einen. Und an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Einschub machen. Bedeutet, dass für uns als Gemeinde, dass wir die 99, also in Anführungszeichen, die teilweise schon seit Jahrzehnten kommen und alles wissen oder zumindest wissen müssten, dass wir sie getrost vernachlässigen und uns voll und ganz Evangelisation in den Blickpunkt nehmen. Seelsorgliche Begleitung, Lehre, Heilsgeschichte, alles nicht mehr wichtig. Wir konzentrieren uns nach Jesu Vorbild ganz auf das Verlorene. Leute, ich denke, das ist ein großer Denkfehler. Denn diese 99 in Jesu Gleichnis stehen nicht für die Gemeinde, die es damals im Übrigen ja noch gar nicht gab. Diese 99 stehen für Menschen, die denken, dass sie Buße nicht nötig haben. Und dass sie im Gleichnis zur Herde gezählt werden, liegt daran, dass es hier zunächst einmal um Israel geht. Und bei den Israeliten gehörte jedes Glied des Volkes von Geburt an schon zur Herde des Messias. Das ist heute im Gemeindezeitalter anders. Und deshalb können wir, wenn wir für eine Gemeinde zu sorgen haben, nicht dieses Gleichnis nehmen und sagen, diejenigen, die schon seit Jahren bei uns sind, interessieren uns alle nicht mehr. Wir stellen uns ganz auf die Verlorenen auf diejenigen, die draußen sind. Das missversteht dieses Gleichnis völlig. Es geht bei diesen 99 nicht um Menschen, die mit Jesus leben. Egal, ob sie nun schon seit Jahren dabei sind, sich vielleicht schon als Kind bekehrt haben oder erst gerade eben zum lebendigen Glauben gekommen sind, sondern es geht bei diesen 99 um solche, die denken, wir haben Buße nicht nötig. Und das ist der markante Unterschied, warum Jesus diese in der Wüste ihres Selbstbetrugs, ihrer toten Religion lässt und sich ganz auf dieses eine Schaf fokussiert. Es hat eine persönliche und eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Heilsgeschichtlich bedeutet es, auch wenn es hier und da immer mal wieder Erweckungen gibt, heute sucht Jesus noch nicht die Masse, sondern nur den Einzelnen. Es geht um Erstlinge, um eine Auswahl, eben um den einen von 100. Und wenn wir mitunter frustriert sind, dass die 99 von der Straße oder sonst woher sich so schwer einladen lassen, dann sollten wir nicht die Botschaft des Evangeliums verwässern, indem wir die enge Pforte und den schmalen Weg, der zum Leben führt, irgendwie breiter machen oder unsere Versammlungen durch irgendwelche Lockangebote versuchen aufzupeppen. Also mir fällt so spontan ein, wie wäre es denn hier bei der Predigt eine Raucherlounge oder Getränkeausschank? Nein, damit werden wir die 99 auch nicht reinbekommen. Sondern wir sollen uns bewusst machen, dass Jesus diese 99, die meinen, dass sie Jesus und Buße nicht nötig haben, auch hier und heute in der Wüste ihres Selbstbetrugs warten lässt, bis dieses eine Schaf gefunden ist. Und dieses eine Schaf ist im Bilde gesprochen heute heilsgeschichtlich die Gemeinde. Die Auswahl Einzelner aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen. Und solange müssen die 99, der Rest, die Masse aus den Nationen in der Wüste warten. Solange geht es im Heilsplan Gottes immer wieder nur um dieses eine Schaf. Aber die Betonung der liebevollen Suche des Hirten nach diesem verlorenen Schaf hat natürlich auch eine ganz persönliche Bedeutung. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinem Weg, so heißt es in Jesaja 53, Vers 6. Und Jesus geht tatsächlich jedem Einzelnen nach. Jeder Einzelne ist ihm so viel wert, als gäbe es nur ihn. So groß ist seine Liebe zu jedem Einzelnen von uns, gerade auch zu denjenigen, die sich selbst so verloren vorkommen und es vielleicht auch sind, weil sie den Anschluss an die Herde des guten Hirten verloren haben, irgendwie auf Abwege geraten sind, in ihrem Gestrüpp der Welt hängen geblieben sind. Uns geht es ja meist um große Zahlen. Jesus geht es um den Einzelnen. Kein Einziger ist abgeschrieben. Es geht ihm auch um dich. Das ist die erste Botschaft. Und ich erinnere hier gern noch einmal an die Jahreslosung 2023. Du bist ein Gott, der mich sieht. Weil es doch Milliarden von Menschen gibt, ist das eigentlich viel zu groß, um es in unsere Köpfe reinzukriegen, dass der Schöpfer des Universums, dieser Herr aller Herren, mit mir, mit jedem Einzelnen, jede Sekunde, jeden Schritt unseres Lebens gemeinsam gehen möchte, so als wenn es gäbe, es keine anderen. Und vielleicht hast du hier ein Bild vor Augen, wie der gute Hirte so ein kleines Lamm in seinem Gewandbausch trägt, aber in diesem Gleichnis ist überhaupt nicht von einem Lämmlein die Rede. Das griechische Wort Probaton, das wir im Text finden, das bezeichnet ein ausgewachsenes Schaf. Aber für diesen Hirten ist auch das nicht zu schwer. Für wahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Um unserer Übertretung willen wurde er durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Jesaja 53, die Verse 4 und 5. Und hier am Kreuz nimmt Jesus das verlorene Schaf auf seine Schultern. Er trägt unsere Last, unsere Schuld, nimmt uns wortwörtlich auf seine Schultern mit allem, was wir so tragen, auch auf unserem Gewissen. Er trägt uns auf seinen starken Schultern zurück zum Vater. Und wie lange sucht Jesus dieses eine verlorene Schaf? Unser Text Lukas 15,4 sagt dazu und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Bis er es findet. Das heißt, es wird überhaupt nicht davon ausgegangen, dass die Suchaktion scheitern könnte. Jesus macht weder zeitlich noch inhaltlich irgendeine Einschränkung. Sein liebendes Suchen endet erst, wenn das letzte verlorene Schaf heimgefunden hat in die Lebens- und Liebensgemeinschaft mit dem Vater. Und natürlich ist es nur ein Gleichnis oder eine Parabel. Aber unser Herr zeichnet darin keineswegs das Bild eines Gottes, der 90% oder wie viel auch immer von seinen Geschöpfen einfach abschreibt und sagt, was interessiert's mich, wenn sie weit weg von mir sind und bleiben, selber schuld, hätten sich ja bekehren können. Und damit kommen wir zu dem zweiten Gleichnis. Die verlorene Drachme, Lukas 15, die Verse 8 bis 10. In diesem zweiten Gleichnis geht es um eine Frau, die eine Drachme verliert, eine von 10. Die Drachme war eine griechische Silbermünze und entsprach im Wert etwa einem römischen Denar. Nach Matthäus 20 stellte so eine Münze den Tageslohn eines Arbeiters dar. Aber vielleicht geht es hier gar nicht um einen materiellen Wert. Vielleicht war der Anlass, dass die Frau das ganze Haus auf den Kopf stellte, viel romantischerer Natur. In Palästina nämlich war eine verheiratete Frau damals an ihrem Kopfschmuck zu erkennen, der aus 10 durch eine Kette miteinander verbundenen Silbermünzen bestand. Die Mädchen sammelten und sparten oft jahrelang, um diese 10 Münzen zusammenzubekommen. Denn dieser Kopfschmuck entsprach im etwa unserem Trauring. Und es ist durchaus denkbar, dass die Frau in diesem Gleichnis eine Münze aus einem solchen Kopfschmuck verloren hat und deshalb so eifrig danach sucht, wie du vielleicht nach deinem Trauring suchen würdest, wenn er weg wäre. Und in den Häusern damals war es zudem sehr dunkel. Wenn überhaupt, dann gab es nur eine kleine Fensteröffnung, durch die Licht fiel. Und dazu war der Fußboden, bestand aus festgetretener Erde, über die Schilf und Binsen gebreitet wurden. Und da eine Münze zu finden, war gar nicht so einfach. Und ging es im ersten Gleichnis um das Suchen Jesu, so geht es jetzt um das Suchen des Heiligen Geistes. Auch der Heilige Geist sucht das Verlorene. Vers 8, genau dieselbe Formulierung wie gerade in Vers 4, bis er es findet. Aber der Heilige Geist, der tut das auf die ihm eigene Weise. Er sucht das Verlorene, indem er eine Lampe anzündet und das Haus kehrt und sorgfältig durchsucht. Wenn Jesus vorher von 100 Schafen spricht, 100 steht für die Vollzahl, wir würden sagen 100%, unsere 100%, und jetzt von 10 Drachmen, so ist das auch kein Zufall. In der biblischen Zahlensymbolik wird die 10 vor allem als Ausdruck der menschlichen Verantwortung gegenüber Gott betrachtet. Wir haben 10 Finger an den Händen, Handel, und 10 Zehen an den Füßen, Wandel. Gott gab dem Volk Israel 10 Gebote. 10 Knechte vertraute der hochgeborene Mann im Gleichnis von den anvertrauten Funden seine Habe an, um sie später dafür zur Rechenschaft zu ziehen. 10 Jungfrauen warten auf das Kommen des Bräutigams und tragen die Verantwortung dafür, wie sie das tun. Also die 10 steht symbolisch für die Verantwortung des Menschen vor Gott. Und damit wird auch schon die Verbindung zum Suchen des Heiligen Geistes deutlich. In uns, die wir tot waren, in unseren Übertretungen und Sünden. Ich meine, so eine Münze ist ja kein Leben drin. Ne? Da zündet der Heilige Geist eine Lampe an und kehrt in unserem Inneren und sucht sorgfältig. So wirkt er in unserem Inneren, in unserem Gewissen. Der Heilige Geist sucht uns, indem er uns Licht schenkt über uns selbst, indem er den Schmutz unseres Lebens gründlich auskehrt und uns unsere Schuld und Sünde deutlich vor Augen stellt. Wir sehen uns plötzlich im unbestechlichen Licht der Heiligkeit Gottes und nicht mehr in unserem eigenen trüben Schein. Wir erkennen unsere Erlösungsbedürftigkeit, und so führt der Heilige Geist zu Jesus zum Kreuz. Die erste Aufgabe des Heiligen Geistes ist nicht die Produktion von seelischen Hochgefühlen und außergewöhnlichen Erfahrungen. Die erste Aufgabe des Heiligen Geistes ist es, von Sünde zu überführen. Und das tut der Heilige Geist nicht nur am Anfang unseres Glaubenslebens, nicht nur bei unserer Bekehrung, sondern das ist das fortwährende Wirken des Heiligen Geistes in einem jeden von uns, ununterbrochen. Und wenn du dich noch immer der Illusion hingibst, ach, wenn ich nur älter werde, im Glauben genügend wachse und reife, dann kann ich irgendwann in meinem eigenen Schein vor Gott bestehen, vergiss es. Das Gegenteil ist der Fall, weil wir auch nach Jahrzehnten Christseins merken, wir brauchen Jesus, wir brauchen Vergebung, ohne ihn sind wir hoffnungslos verloren, ohne ihn geht gar nichts, weil der Heilige Geist immer tiefer die tiefsten Schichten unseres Seins, unseres Wesens, unserer Persönlichkeit durchleuchtet, uns Licht schenkt über uns selbst, das wir vorher nicht hatten, da merken wir, dass wir nie darüber hinauskommen können, vor dem Kreuz Jesu zu stehen und zu sagen, Herr, wenn nicht deine Gerechtigkeit für mich gelten würde, womit soll ich vor Gott treten? Ich hätte keine Chance. Und wir sehen, wie wunderbar das Suchen Jesu und das Suchen des Heiligen Geistes ineinander greift. Der Heilige Geist zeigt uns den Dreck und Schmutz unseres Lebens, unsere Verlorenheit und weist uns dann auf Jesus hin. Wir sollen zu Jesus kommen. Und jetzt kommt es entscheidend darauf an, ob wir den Heiligen Geist dieses Werk in unserem Gewissen tun lassen, ob wir die Stimme unseres Gewissens verdrängen oder totschlagen, ob wir das Licht des Heiligen Geistes über uns selbst aushalten oder lieber wir in die Dunkelheit unseres Selbstbetrugs fliehen. Und diese Fragen führen uns zu dem dritten Gleichnis, Lukas 15, die Verse 11 bis 32. Denn in den ersten beiden Gleichnissen geht es in erster Linie ja darum, wie Gott uns sucht. Ihr Fokus liegt ganz auf dem, was Gott tut und wie er es tut. Im Sohn, der dem Verlorenen nachgeht, im Heiligen Geist, der das Verlorene sucht, bis er es findet. Das Schaf und die Drachme sind dabei völlig passiv. Sie kommen nicht zurück, sondern sie werden gefunden. Aber jetzt im dritten Gleichnis, da wird uns die andere Seite aufgezeigt. Und wir sehen, wie sehr diese drei Gleichnisse zusammengehören, dass sie erst zusammen dieses eine Gleichnis vom Verlorensein und Gefundenwerden komplett machen. Alle bringen unterschiedliche Perspektiven, ein unterschiedliches Wirken Gottes ein. Und hier im dritten Gleichnis wird eben deutlich, was in den beiden vorhergehenden noch völlig fehlt, dass zu dem Nachgehen des guten Hirten und zu dem Aufräumen des Heiligen Geistes nun als Antwort des Menschen die Buße, die innere Umkehr hinzukommen muss. Und damit sind wir beim Gleichnis vom verlorenen Sohn, dem Höhepunkt dieser Trilogie vom Verlorengehen und Gefundenwerden. Hat Jesus in den ersten beiden Gleichnissen das Suchen des Sohnes und des Heiligen Geistes uns vor Augen geführt, so zeigt er uns jetzt den Vater. Und weil es nun auch um die verantwortliche Reaktion des Verlorenen in Buße und Umkehr geht, deshalb ist Gegenstand des Verlorenseins jetzt eben nicht nur ein Schaf oder eine Münze, sondern ein Sohn oder genauer gesagt zwei Söhne. Während in den ersten beiden Gleichnissen das Verlorene scheinbar völlig passiv ist, so ist es hier gerade umgekehrt. Die ganze Aktion geht vom verlorenen Sohn aus. Der Vater hingegen, der scheint zunächst völlig passiv zu sein. Als der jüngere Sohn sein Erbe nimmt und seinem Eigensinn folgt, da lässt er ihm seinen Willen. Die Macht und die Freiheit, die wir Menschen haben, uns von Gott zu entfernen und zu verlieren, das ist gewiss ein großes und tiefes Geheimnis, aber damit zugleich auch die erste und wichtige Botschaft hier. Gott zwingt uns nicht, Gott zwingt dich nicht. Der Mensch hat zwar keinen freien Willen im absoluten Sinn, aber in Bezug auf sich selbst lässt Gott ihm seinen Willen. Gott zwingt keinen Menschen in seine Gemeinschaft und das wird sich nie ändern. Liebesgemeinschaft lässt sich eben nicht erzwingen. Und wenn ein Mensch die Umkehr schafft, dann nicht, weil Gott ihn zwingt, sondern weil er an irgendeiner Stelle seines Lebens überwältigt ist von der unergründlichen Liebesmacht Gottes. Aber das ist eine Entscheidung, die im Menschen fallen muss und die nicht erzwungen werden kann. Und deshalb muss der Vater den Sohn wegen seines hochmütigen, eigensinnigen, verderbten Herzens erst einmal ziehen lassen. Das ist hart und tut weh. Erst dem Vater und dann dem Sohn. Dem Vater, weil er sieht, wie sein Sohn ins Unglück läuft. Der Sohn, weil er dieses Unglück am eigenen Leib erfahren muss. Aber nur so kann der Sohn lernen und in die Lebensgemeinschaft mit dem Vater zurückfinden. Das ist übrigens auch das große Geheimnis hinter dem ganzen heilsgeschichtlichen Geschehen, dass seit dem Sündenfall Gott die Menschen laufen lässt, sie ins Gericht gibt, sie ihrem eigenen Willen überlässt, aber gleichzeitig alles dafür tut, damit sie zurückfinden können. Ja, so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dazu hat er auch die Gemeinde gegeben, damit jetzt durch sie den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben wird. So steht es im Epheserbrief. Und dazu wird sich auch einmal der Überrest seines irdischen Bundesvolkes Israels in seiner Gesamtheit bekehren, damit durch Israel das, was jetzt ja nur ansatzweise passiert, dass einmal alle Nationen zu Jüngern gemacht werden. Das ist Heilsgeschichte. Nicht auf einmal, aber Stück für Stück breitet sich so die Liebe und das Heil Gottes aus. Aber zurück zum Gleichnis. Der Hirte geht dem verlorenen Schaf hinterher. Die Frau stellt das Haus auf den Kopf. Der Vater hingegen, was tut der Vater? Er wartet und liebt weiter. Oder im Bild unserer Gleichnistrilogie zu bleiben, während er völlig passiv zu sein scheint, während es so aussieht, als wenn er nichts macht, hat doch dieser Vater nicht nur das beste Kalb, nicht nur das unschuldigste, unbefleckteste Lamm, sondern seinen einzigen geliebten Sohn auf der Schlachtbank dahingegeben, um seinen verlorenen und verdorbenen Sohn, dem ganzen Menschengeschlecht, einen Neuanfang zu ermöglichen. Und er wirkt durch den Heiligen Geist in unserem Gewissen, um die Umkehr vorzubereiten und um Vergebung überhaupt erst möglich zu machen. Sein Heilsprogramm arbeitet sozusagen im Hintergrund, im Verborgenen. Wie bei einem Computer, ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht alle, da sitzt ihr am Computer und dann bleibt das Bild hängen. Und ihr versucht alles und macht und denkt, oh Mist. Und dann, wenn ihr ein bisschen leiser werdet, dann hört ihr auch mal, wie es aus dem Computergehäuse rattert, ratter, ratter. Also der ist ununterbrochen am Arbeiten. Der muss alle möglichen Informationen sortieren und zu Wege bringen. Und da läuft so viel ab, wovon ich an meinem Bildschirm überhaupt keine Ahnung habe. Und so ist es oft auch in unserem Leben. Wir sehen nur, was wir mit unseren Augen sehen können. Und wir denken, Herr, warum machst du nichts? Warum tust du nichts? Hier ändert sich nichts. Es ist immer noch dasselbe. Aber in Wirklichkeit ist der lebendige Gott schon längst dabei, schon immer und auch in unserem Leben, die Dinge so zu führen und vorzubereiten, dass wir und andere und die Gesamtsituation zur Vollendung kommen, um alles am Ende in sein Heil hineinzuführen, ohne zu zwingen, ohne zu vergewaltigen. Das ist das Geheimnis des alleinigen Gottes. Und wenn auch hier in diesem Gleichnis der Vater scheinbar völlig passiv zu sein scheint und nur da sitzt und wartet, so wissen wir doch aus den beiden anderen Gleichnissen, es ist ein aktives Warten, er sendet seinen Sohn, er wirkt durch den Heiligen Geist, um all das vorzubereiten, was dann auch in diesem Gleichnis irgendwann fürs menschliche Auge sichtbar und erkennbar wird. Jede Umkehr beginnt damit, dass sich ein Mensch der Wahrheit über sich selber stellt. Als der Sohn zu sich selbst kommt, in sich selbst geht, Selbstbetrug und Selbstrechtfertigung aufhören, erfolgt der zweite Schritt. Der Sohn macht sich auf den Weg zum Vater. Er kehrt um von seinem eigenen Weg. Er geht seinen eigenen Weg nicht voller Stolz im Eigenwillen weiter bis zum bitteren Ende, sondern er ist bereit, sich vor seinem Vater zu demütigen und seine Schuld einzugestehen. Und nur so ist Neuanfang möglich. Aber Hochmut und Stolz sind unsere größten Feinde. Manche Menschen gehen lieber unter, anstatt dass sie sich demütigen, Fehler zugeben und mit leeren Händen zu diesem Vater kommen und sagen, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Zerbruch, Selbsterkenntnis und die Umkehr zu Gott stehen am Anfang jeder Gottesbeziehung, gestern, heute und in alle Ewigkeiten. Das wird sich nie ändern. Ohne Zerbruch, ohne Selbsterkenntnis, ohne Umkehr, ohne das Rufen zu Jesus kommt niemand in eine heilvolle Beziehung zu Gott. Und der Vater, wie reagiert er auf die Umkehr seines verlorenen Sohnes? Er sah den heimkehrenden Sohn von Ferne. Und das ist ja nur möglich, weil er in seiner Liebe und Sehnsucht nach dem Sohn täglich Ausschau gehalten hat. Er wurde innerlich bewegt. Er läuft dem Sohn entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn sehr. Und so beschreibt Jesus unseren Vater im Himmel, voller Liebe und Zärtlichkeit. Entspricht dieser Vater deinem Gottesbild oder hast du ein anderes Bild von Gott? Ganz wichtig, Jesus zeigt uns hier, wie der Vater ist. Und die Frage lautet, entspricht das deinem Gottesbild oder hast du ein anderes? Satan versucht immer wieder, uns von Gott fernzuhalten, indem er uns ein verzerrtes Gottesbild vor Augen malt. Aber Jesus zeigt uns hier, wie der Vater wirklich ist. Und niemand kann so die Liebe Gottes zu den Menschen zu sein, so seinen Eifer im Suchen und seine Freude über das Finden der verlorenen Menschen schildern, wie es Jesus hier tut. Und so mündet schließlich alles ein in die große Freude, die sich wie ein roter Faden durch alle drei Gleichnisse zieht. Jesus sagt, im Himmel ist große Freude, wenn ein Sünder Buße tut. Nur einer freut sich nicht mit. Der ältere Sohn, der gerade von der Feldarbeit zurückkehrt, durchgeschwitzt von der Pflichterfüllung, er kann sich nicht mitfreuen. Ihm geht jedes Verständnis für die allgemeine Freude ab. Wie kann der Vater seinen Bruder einfach so wieder aufnehmen, wo er doch das ganze Erbe durchgebracht hat? Sogar das Wort, mein Bruder, will ihm nicht über die Lippen gehen. Er sagt, dieser dein Sohn. Er ist ohne jedes Verständnis für das Verhalten des Vaters, weil er ohne Liebe zu seinem Bruder ist. Und da wird es offenbar. Da wird es offenbar, obwohl der ältere Sohn all die Jahre und Jahrzehnte äußerlich im Vaterhaus geblieben ist, so war doch auch er längst innerlich emigriert, innerlich dem Herzen seines Vaters genauso entfremdet wie sein Bruder. Beide sind verlorene Söhne. Beide haben die Herzensverbindung mit dem Vater verloren. Nur der Ältere ist sich dessen nicht bewusst, da er in äußerer Pflichterfüllung im Hause des Vaters geblieben ist und da das Verlorensein viel schwerer zu erkennen ist. Aber auch der ältere Sohn ist ein vom Vater Geliebter. Und wir lesen, weil der Sohn nicht hineingehen will, geht der Vater zu ihm hinaus. Er geht hinaus zu ihm und versucht, sein Herz im liebevollen Zureden zurückzugewinnen. Ja, Gott liebt auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Und mit dem Zureden des Vaters endet dieses Gleichnis ja ganz abrupt. Es hört einfach auf. Es gibt kein Happy End. Das Ende bleibt offen. Und das hat einen guten Grund, denn Jesus steht in diesem Moment vor den Pharisäern und Schriftgelehrten und die müssen sich jetzt entscheiden. Und genauso steht er jetzt vor uns und fragt uns, ob wir uns in seiner Liebe zu den Verlorenen wieder ganz mit hineinnehmen lassen wollen, ob wir uns von seiner Liebe und seiner Freude wieder ganz neu anstecken lassen wollen oder lieber im Schmollwinkel einer selbstgerechten Frömmigkeit weiter abseits bleiben wollen, zerfressen von Neid, Bitterkeit, Unzufriedenheit, unzufrieden mit Gott, neidisch auf andere, bitter über die Lasten und Pflichten unseres Lebens im Vaterhaus. Ist das die Gefühlslage deines Herzens? Gott sieht dein Herz. Der Vater kommt extra zu dir heraus für ein Gespräch unter vier Augen. Nur du und er, weil eben auch du von ihm geliebt wirst, als gäbe es nur dich. Und weil er mehr für dich hat als ein Leben der Pflichterfüllung mit zusammengekniffenen Lippen und bitterem Herzen. Wenn dein Leben im Vaterhaus zu einer reinen Pflichterfüllung geworden ist, dann hast du mehr verloren als einen Autoschlüssel oder dein Smartphone. Dann hast du den Vater gegen einen Arbeitgeber eingetauscht. Pflicht statt Liebe, Bitterkeit statt Freude. Und das muss nicht so bleiben. Und deshalb kommt der Vater heraus auch zu dir, weil er dich mit hineinnehmen möchte. Ich möchte mit uns noch beten. Ja, himmlischer Vater, ich möchte dir von Herzen danken, dass du jeden von Einzelnen so absolut liebst, als gäbe es nur uns alleine. Und ich möchte dir danken, dass du zu uns herauskommst, dass du uns immer wieder nachgehst, dass du uns einlädst zu einem Gespräch mit dir unter vier Augen, dass du uns ganz hineinnehmen möchtest, wieder in die Liebe und Freude, die bei dir ist, Herr. Herr, ich bitte dich, dass du uns alle zu Menschen machst, die du in diesem kommenden Jahr gebrauchen kannst für dein großes Werk der Suche nach den Verlorenen. Amen.